ARD.
Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 20. September und wir zeichnen diese Folge um 14 Uhr auf.
Wir sind Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin und Carsten Schmiester in Hamburg.
Im August hat eine Meldung für Aufsehen gesorgt, und zwar eine Meldung, dass es aus dem deutschen Finanzministerium in diesem Jahr erst einmal kein weiteres Geld für die Ukraine geben soll, jedenfalls nicht über das bisher eingeplante Geld hinaus, also über die bislang bewilligten 7,1 Milliarden Euro. Auch wir hier bei Streitkräfte und Strategien haben darüber gesprochen. Und diese Meldung hat nicht nur in Deutschland, sondern auch international für eine gewisse Aufregung gesorgt und dann die Frage aufgeworfen, wie verlässlich Deutschland die Ukraine unterstützt. In der Bundesregierung haben sie sich darüber geärgert. Dort heißt es, Deutschland ist doch allein von den reinen Zahlen her nach der zweitgrößte Unterstützer nach den USA. Und hängen geblieben ist dennoch die Frage in der Öffentlichkeit, wackelt Deutschlands Unterstützung? Und wenn es vom Finanzministerium erst einmal nicht mehr Geld gibt, da hat sich das Verteidigungsministerium jetzt inzwischen daran gemacht, im eigenen Budget Geld zu suchen. Offenbar mit Erfolg, wie wir seit diesem Donnerstag wissen. Da kam die Meldung, dass das Verteidigungsministerium knapp 400 Millionen Euro aufgetan hat. Geringere Heizkosten und geringere Inflation machen es möglich. Der Haushaltsausschuss muss jetzt noch grünes Licht für diese 400 Millionen Euro geben. Aber von der Zustimmung ist auszugehen. Und das Geld wird in der Ukraine dringend gebraucht. Ersatzteile müssen beschafft werden für die aus Deutschland gelieferten Panzerhaubitzen, Panzer und auch Luftverteidigungssysteme. Auch die Wartung kostet Geld. Und wir hatten hier in Berlin die Möglichkeit, mit dem ukrainischen Botschafter in Deutschland zu sprechen, Oleksiy Makeyev. Und er freut sich, dass das Verteidigungsministerium Geld gefunden hat. Er sagt das.
Das ist sehr gut, dass es dazu kommt. Ich hoffe, all die Entscheidungen werden dann doch getroffen, weil wir brauchen dieses Geld für die Unterstützung unserer Streitkräfte, für verschiedene Reparaturen, die durchgehend gemacht werden müssen. Wir haben auch gehört, dass Finanzministerium auch empfohlen hat, noch 100 Millionen Euro für die Unterstützung der Energieinfrastruktur zur Verfügung zu stellen. Das sind wichtige Nachrichten und erfreuliche Nachrichten für uns.
Und zu diesen zusammengekratzten Millionen aus dem Verteidigungsministerium kommt jetzt noch eine weitere Milliarde hinzu. Und zwar ist das Geld, das der Verteidigungsminister und die Außenministerin Annalena Baerbock eingesammelt haben, als sie im Frühjahr andere Nationen um Unterstützung für weitere Flugabwehrsysteme für die Ukraine gebeten haben. Und mit dem Geld kann jetzt einiges finanziert werden, zum Beispiel weitere 22 Kampfpanzer vom älteren Typ Leopard 1, ein weiterer Flugabwehrpanzer Gepard mit Ersatzteilen und dann auch noch zum Beispiel rund 60.000 Schuss Artilleriemunition und Drohnen. Und das alles wird ja gebraucht, damit sich die Ukraine weiterhin gegen Russland verteidigen kann. Und über die Situation an der Front in der Ukraine hat mir der ukrainische Botschafter Makeyev das gesagt.
Ja, die Lage ist immer noch natürlich kritisch. Und weiterhin in Region Donetsk wird heftig gekämpft. Jeden Tag beschießt Russland ukrainische Energie- und zivile Infrastruktur. Es gibt keinen einzigen Tag ohne Luftalarme in der ganzen Ukraine. Und auf diese Unterstützung sind wir immer noch angewiesen.
Die zusammengeschossene ukrainische Energieinfrastruktur ist ein Riesenproblem und wird in diesem Winter ein noch größeres. Wir sprechen heute über die finanzielle Unterstützung der Ukraine. Wir sprechen auch über die finanzielle Ausstattung der Bundeswehr. Und zwar mit dem Sicherheits- und Verteidigungsexperten Christian Mölling von der Bertelsmann Stiftung. Und wie es aktuell in der Ukraine aussieht, dazu jetzt mehr von dir, Carsten.
Genau, Anna, der Botschafter hat es ja angesprochen. Es wird eben weiter heftig gekämpft. Und zwar sowohl in der Region Kursk als auch an anderen Stellen der Front. Und da vor allem im Osten in der Region um die Stadt Pokrovsk, unter anderem das Institute for the Study of War, meldet an diesem Freitag, dass russische Truppen etwa bei Charkiw, bei Svatove, bei Chassiv Yar oder eben Pokrovsk weitere Geländegewinne gemacht haben. Aber auch die Ukrainer waren diesen Berichten zufolge hier und da erfolgreich, eben nicht nur in der Verteidigung. Sie sind auch offensiv unterwegs und haben kleinere Räume hier und da zurückgewonnen. Ganz ähnlich sieht's aus in der Region Kursk, wo ja seit deutlich über einem Monat schon die Ukrainer auf russischem Boden Gelände gewonnen und besetzt haben. Allerdings zeigt der Blick auf die Karten, diese Gefechtskarten, die man bei X sehr oft sehen kann, dass offenbar beide Seiten dort weiter in heftige Kämpfe verwickelt sind. Die Russen behaupten aktuell, sie hätten einzelne Dörfer zurückerobert. Auf der anderen Seite wird von ukrainischen Versuchen berichtet und man kann auch die Zeichnungen sehen, vorstoßende russische Einheiten erst seitlich zu umgehen und sie dann einzukesseln. Parallel dazu gehen Beobachter weiter davon aus, dass ukrainische Einheiten dabei sind, sich einzugraben, das heißt also ihre Stellungen auszubauen, um so russischen Angriffen besser widerstehen zu können. Das Ziel ist ganz klar, die Ukraine will diese Räume halten, auch langfristig halten, damit sie dann bei Verhandlungen mit Russland ein Faustpfand wären. Das alles sehr und fett im Konjunktiv, denn es gibt ja aktuell nicht den leisesten Hinweis auf eine wirklich ernsthafte Verhandlungsbereitschaft seitens der Russen. Ganz im Gegenteil, und dafür spricht zum Beispiel auch, dass die russischen Behörden Berichten zufolge das Militär beauftragt haben, die ukrainischen Streitkräfte bis Mitte Oktober, also innerhalb weniger Wochen jetzt, aus der Region Kursk zu vertreiben und bis Ende Oktober eine Art Pufferzone in den ukrainischen Grenzgebieten entlang der internationalen Grenze zu Russland im Nordosten der Ukraine einzurichten. Das wird nun unter Fachleuten diskutiert und ich glaube, die einhellige Meinung im Westen ist, sagen, das schaffen die Russen höchstwahrscheinlich nicht. Das Ziel ist deutlich zu ehrgeizig.
Ja, aber auch die Ukraine hat ja ein Ziel nicht erreicht, und zwar im Zusammenhang mit der Offensive bei Kursk.
Das stimmt, und das sagt jemand, der sich intensiv damit befasst, nämlich der militärische Chefkoordinator der deutschen Ukraine-Hilfe. Das ist Generalmajor Christian Freuding. Er hat an diesem Freitag der deutschen Presseagentur ein längeres Interview gegeben. Interessant, und da sagt er unter anderem, dass der Überraschungsangriff auf das russische Gebiet bei Kursk bisher eben keine Entlastung für die ja doch sehr unter Druck geratenen Verteidiger, ukrainischen Verteidiger im Donbass gebracht habe. Zwar habe Russland Personalersatz, auch Kampfunterstützung statt in den Donbass nun in Richtung Kursk verlegt und auch Truppenteile aus Kaliningrad, also aus der Exklave und aus Zentralrussland sogar rangezogen, aber man habe eben nicht gleichzeitig beobachten können, dass eine bedeutende Zahl von Kampftruppen auch aus dieser Region Donbass abgezogen worden sei und in Richtung Kursk verlegt worden. Aufgegangen ist nach seinen Worten dagegen die Rechnung der Ukrainer, dieses Faustpfand in die Hand zu bekommen. Und er sagt auch, dass die russischen Streitkräfte in diesem Bereich sehr stark abgenutzt worden sind. Jetzt komme es darauf an, für die Ukrainer, ich habe es gerade gesagt, diese Räume zu behaupten, sie zu halten und sie zu verteidigen. Er sagt dennoch, das muss nicht unbedingt klappen. Nach seiner Einschätzung ist die Ukraine bei Kursk, Zitat, ein bewusst hohes Risiko eingegangen. Vielleicht auch deshalb, weil sie sich ein bisschen auf weitere Militärhilfe verlassen. Die sei auch deutlich wichtig. Er hob hervor, dass Deutschland die Führungsrolle habe. Du hast ja gerade Zahlen dazu genannt und wirst darüber auch noch sprechen. Der General hat sich, finde ich ganz spannend, auch zu russischen Waffenproduktionen geäußert und sagt, es sei zwar schwieriger geworden für Moskau, die eigene Rüstungsindustrie mit ihren komplexen Komponentenzulieferungen weiter am Laufen zu halten, aber Russland schafft das eben noch. Das deckt sich ja auch mit Aussagen von Präsident Putin in dieser Woche. Zum Beispiel, weil Russland Umwege gehen könne, so Freuding, und weil Russland sich auf Staaten wie China, Nordkorea oder Iran als Partner verlässt. Und auch interessant, dass er sagt, ja, die Sanktionen, die westlichen, die greifen zwar, aber es gibt eben Schlupflöcher und Moskau weiß das ganz genau und nutzt die auch aus.
Lass uns noch mal bei der Unterstützung bleiben. Wir haben ja darüber gesprochen, über 1,4 Milliarden gibt es zusätzlich aus Deutschland, aber auch die EU kündigt weitere Hilfen an.
Ja, und zwar höchstpersönlich Ursula von der Leyen, Kommissionspräsidentin. Die ist ja gerade in Kiew und will offenbar gegen den Widerstand aus Ungarn neue Finanzhilfen zur Verfügung stellen. Die Rede ist von bis zu 35 Milliarden Euro. Das hat sie während dieses Besuches auf der Plattform X zunächst mal angekündigt. Und sie hat das begründet, ich zitiere, aufgrund der unerbittlichen russischen Angriffe ist die Ukraine auf die fortgesetzte Unterstützung der Europäischen Union angewiesen. Das Geld soll jetzt ein wichtiger Beitrag der EU zum Wiederaufbau der Ukraine sein. Es ist übrigens Teil des von den 7 großen westlichen Industriestaaten, also den G7, beim Gipfel im Juni beschlossenen Unterstützungspaketes. Haben wir öfter schon drüber geredet. Bis zu 50 Milliarden Dollar soll das umfassen und als Kredit durch Zinserträge aus eingefrorenem russischen Vermögen abgesichert werden. Diese Finanzhilfen sollen, so ist es der Plan, zwischen den Ländern und der EU aufgeteilt werden. Die USA auch mit drin, aber die wollen eigentlich nur mitmachen, wenn sicher ist, dass dieses russische Geld auch dauerhaft eingefroren bleibt. Ein Problem, und dann eben Ungarn stellt sich quer. Und das ist schwierig, denn für das Einfrieren des Geldes braucht es nach den Regeln der EU pro halbes Jahr, also alle 6 Monate, eine Einstimmigkeit zwischen allen 27 Ländern. Wenn Ungarn nicht mitmacht, haut das nicht hin. Und jetzt kommt eben Ursula von der Leyen mit dieser Idee, ich habe da einen Ausweg vielleicht, und sie will diese Einstimmigkeitsklausel umgehen. Demnach wird die EU-Kommission der Ukraine diese 35 Milliarden Finanzhilfe selbst gewähren. Wenn das so käme, dann bräuchte es nach Angaben der Kommission nur in Anführungsstrichen die Zustimmung des Europäischen Parlaments und einer qualifizierten Mehrheit der EU-Staaten. Das heißt, es müssten 15 Länder zustimmen, die mindestens 65% der Gesamtbevölkerung der EU stellen. Klingt jetzt alles sehr technisch, ist aber machbar, denn Orbán steht ja im Moment mit seinem Nein alleine da.
Ja, darüber spreche ich auch gleich nochmal mit Christian Mölling. Aber nochmal zum Thema Waffenhilfe. Diesmal von einer Seite und von einem Land, das bisher zu Moskau beste Kontakte unterhält und unter anderem sehr froh ist, billiges Öl von Russland abnehmen zu können.
Ja, kleines Rätsel, schnell gelöst. Es geht tatsächlich um Indien. Der Regierungschef Modi war ja gerade auf Tour, das hatten wir thematisiert. Der war in Moskau, der war in Kiew, der war in Washington. Und man fragt sich, was für ein Spiel wird da gespielt? Die Rede aktuell ist von einem Deal, der große Schlagzeilen macht, aber eben auch noch die ein oder andere Frage beinhaltet. Da meldet unter anderem die Nachrichtenagentur Reuters in dieser Woche, dass indische Waffenhersteller Artilleriegranaten an europäische Kunden verkauft haben. Soweit unauffällig, aber dass diese europäischen Kunden diese Granaten dann an die Ukraine weitergeleitet hätten. Indien habe trotz Protesten aus Moskau nicht eingegriffen, heißt es, um etwa diesen Handel zu stoppen. Das heißt, Indien muss danach davon gewusst haben. Und die Nachrichtenagentur Reuters zitiert mehrere interessante Quellen, nach eigenen Angaben indische und europäische Regierungsvertreter, aber auch Leute aus der Rüstungsbranche, natürlich ohne da Namen zu nennen. Und sie beruft sich auf eine Analyse kommerziell verfügbarer Zolldaten. Sowas kann man kaufen, diese Informationen. Und dieser Deal werde danach bestätigt. Danach wird die Munition schon seit einem Jahr etwa in die Ukraine umgeleitet, obwohl eben indische Waffenexportbestimmungen eigentlich sagen, das geht nicht, diese Waffen dürfen nur beim Käufer bleiben. Also da hätte eigentlich nichts in die Ukraine weitergeleitet werden dürfen. Frage natürlich, wer hat es getan? 2 Staaten werden da genannt von Reuters, nämlich Italien und Tschechien. Und es gibt eine Reaktion aus dem indischen Außenministerium, eine Nichtreaktion, die sagen, das sei doch alles Spekulation und irreführend.
Ich freue mich jetzt über meinen Gast hier im ARD Hauptstadtstudios ist Christian Mölling, Fachmann für Sicherheits- und Verteidigungsfragen. Und zum 1. September, also zum Monatsanfang, ist er von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik zur Bertelsmann Stiftung gewechselt. Dort ist er jetzt der Direktor des Programms Europas Zukunft. Herzlich willkommen hier im Studio, Christian.
Vielen Dank.
Und Direktor des Programms Europas Zukunft, dann lass uns doch auf die nahe Zukunft gucken, auf die nächste Woche. Der ukrainische Präsident Zelensky hat angekündigt, dass er in der nächsten Woche in den USA ist, dorthin reist, erst nach New York und zur Vollversammlung der Vereinten Nationen und dann ins Weiße Haus nach Washington. Und Zelensky will in den USA seinen, wie es heißt, 5 Punkte umfassenden Victory Plan vorstellen, also seinen Plan für den Sieg. Was wissen wir, was weißt du bisher über diesen Plan?
Also ich weiß über den Plan gar nicht so wahnsinnig viel. Ich habe mitbekommen, dass in der letzten Woche, ich weiß gar nicht, ob der Plan vorbereitet worden ist, aber quasi ist es schon mal die Prosa drumherum gestrickt worden ist. Es gab große Einladungen nach Kiew, die MSC, es gab die sogenannte Yes-Konferenz.
Münchner Sicherheitskonferenz.
Die Münchner Sicherheitskonferenz und die Yalta-Konferenz waren da, wo, glaube ich, ganz viele Supporter einfach schon mal darauf vorbereitet werden sollten und einfach eine Stimmung gemacht werden sollte. Ob da viel diskutiert worden ist von den Plänen, das weiß ich gar nicht. Aber die Antwort aus Moskau kam ja auch direkt, dass man da sehr kaltherzig einfach unterwegs ist. Naja, was soll man machen? Ich glaube, man muss all die Gelegenheiten und Kanäle, die sich auch auf der klassischen politischen Ebene, und dazu gehören die Vereinten Nationen natürlich, ergeben, die muss man bespielen, nicht nur für seine Freunde, sondern eben auch für diejenigen, die entweder wankelmütig sind oder aber auch gegen einen sind.
Victory Plan über den Sieg, das klingt ja sehr optimistisch. Du hast von diesen Konferenzen erzählt. Hast du auch gehört, war da eine optimistische Stimmung? Weil wenn man auf die Gesamtlage schaut, auf mehr als 2,5 Jahre russische Großoffensive gegen die Ukraine, die Energieversorgung, Infrastruktur ist zusammengeschossen, der Winter kommt. So optimistisch ist es ja erstmal von den äußeren Faktoren nicht.
Ich glaube, du hast eine Ambivalenz. Ich glaube, was viele jetzt berichtet haben, ist, dass die Kursk-Offensive wirklich mental Stimmungsaufhellung einfach wirklich gebracht hat. Und das ist vielleicht sogar noch ein bisschen zu kaltherzig jetzt von mir formuliert. Und dass man auf der anderen Seite natürlich versucht, für seinen Plan, ich sag mal, Advocacy zu machen und zu werben, ist, glaube ich, auch total normal. Die Analysten sind ja immer ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen stachelig, weil sie immer das Gute und das Schlechte versuchen, gegeneinander aufzuwiegen. Da ist es natürlich auch wichtig, diejenigen zu haben, die auf der emotionalen Ebene die Supporter sind und die sich quasi ideologisch, politisch für das eigene Ziel aussprechen. Das ist eine wichtige Community. Ich glaube, manchmal ist es sogar wichtiger als, also für die Politik sind die wichtiger als die Analysten, die stören manchmal. Aber ich glaube, das ist der Plan, den man da jetzt gerade hat. So ernst gemeint ist, man glaubt, den implementieren wir jetzt und wir haben eine Möglichkeit, den umzusetzen, oder ob es einfach auch eine diplomatische Initiative ist, um die Aufmerksamkeitsräume zu füllen, das vermag ich nicht zu beurteilen. Das eine schließt das andere aber auch nicht aus, ne? Oder das eine ist sogar Voraussetzung. Also du musst erstmal den Aufmerksamkeitsraum füllen mit Ideen, damit es Realität werden kann, und auch um die anderen Ideen, die falschen Ideen zu verdrängen. Das muss man ja ganz klar sagen, da ist Russland ja unheimlich schlau in der Vergangenheit immer wieder gewesen, gerade bei uns, die Aufmerksamkeitsräume zu füllen, vor allen Dingen mit dieser Vorstellung, dass quasi ein Sieg der Ukraine unmöglich ist und ein Sieg Russlands unabdingbar ist. Das singen ja bei uns ganz, ganz viele Leute, und da kann ich schon verstehen, dass man versucht, auch auf der gleichen Ebene der Kommunikation aus Kiew was dagegen zu setzen. Das ist quasi legitim.
In dem Zusammenhang ein Victory Plan, eben ein Plan für den Sieg. Jetzt ist ja in den vergangenen Wochen wieder mehr über eine mögliche Friedenskonferenz gesprochen worden. Der Bundeskanzler vor 2 Wochen im ZDF-Interview, und jetzt war Anfang der Woche auch in Kasachstan und Usbekistan, und dort hat er gesagt, dass er eine Friedenskonferenz unter Einbeziehung Russlands befürworten würde. Und dann wörtlich, jetzt ist es die Zeit zu gucken, was geht. Geht da was?
Ich will es nicht kaputt reden, bevor es sozusagen da ist, aber ich habe den Eindruck, dass nicht. Ich bin gleichzeitig aber immer so eingestellt gewesen zu sagen, dann versucht's halt. Das Einzige, was aus meiner Sicht überhaupt nicht realistisch ist, ist zu glauben, dass man Diplomatie gegen die Arbeit sozusagen auf dem Schlachtfeld aufwägen kann und austauschen kann. Das eine bereitet das andere vor, oder es verhindert zumindest, dass es zu einer Kapitulation kommen muss und damit auch keine Diplomatie mehr notwendig ist, weil man im Grunde genommen Kapitulationsfrieden erzwungen hat. Ne? Ich glaube, das ist das Wichtige. Mir ist es auch egal, ob Herr Platzek nach Moskau fährt oder nicht. Wenn er es schafft, eine Tür zu öffnen, dann ist es ja gut. Wenn die Bedingung dafür ist, dass er fährt alleine nur, oder dass Verhandlungen stattfinden, dass die Waffen schweigen sollten und die Ukraine sich zurückzieht, so wie Putin das ja immer wieder erklärt, aber damit noch gar kein Ergebnis überhaupt von Verhandlungen klar ist, da muss ich sagen, nee, sorry, das muss man verstehen, dass das aus ukrainischer Sicht bedeutet, dass man sich im Grunde genommen selbst ermordet dadurch.
Ich habe so den Eindruck, dass die Ukraine derzeit in meiner Wahrnehmung nach mehr auf eine Friedenskonferenz drängt, als Russland das tut. Wie siehst du das? Wie nimmst du das wahr?
Sie sprechen mehr drüber. Ich versuche das gerade zu differenzieren. Ich denke, genau, wir hören mehr davon, woher die Stimmen kommen. Das ist, da wäre ich total vorsichtig, weil wir genau wissen, und ich meine, das ist ja sozusagen das andere Thema der letzten Woche oder Wochen, die vielen Berichte, sowohl von anderen Nachrichtendiensten als auch von unseren eigenen, wie sehr wir Ziel der Desinformation sind und der Bedampfung durch russische Quellen einfach sind. Also wer macht hier die Stimmung? Ich weiß es nicht. Ich nehme das als Diskurs wahr, dass das so ist. Ich glaube, zu einem gewissen Teil können wir es auch noch verlinken mit den Landtagswahlen und dem Aktivismus, dem hektischen Aktivismus und zu glauben, man könne irgendeinen Wähler jetzt noch überzeugen, wenn man sagt, ja, wir sind ja auch für Frieden. Ich glaube, das ist eine sehr kurzatmige Strategie. So erarbeitet man sich den Ruf als Friedenspartei nicht zurück, den die SPD hier einfach verloren hat. Ne? Ob Moskau den Frieden will, weiß man deswegen auch nicht. Kann man nicht daraus ableiten, dass sie nicht darüber sprechen. Denn auch für Moskau läuft irgendwo die Uhr. Je nachdem, wie man es einschätzt, auf der Zeitachse früher oder später, sind sozusagen auch die wirtschaftlichen Einmaleffekte, die man jetzt erzielen konnte, dadurch, dass man Vermögen bei Unternehmen abgezogen hat, die sind irgendwann aufgebraucht. Du kannst nicht das zweite Mal die Unternehmen sozusagen ausrauben, sondern das Geld ist verteilt. Auch da ist irgendwann die Frage, wie soll es denn weitergehen? Dass Putin aber auf das Narrativ der Stärke und der Unabdingbarkeit des russischen Sieges setzt, ist natürlich aus seiner Sicht total richtig, ne? Weil das scheint einen ja zu übermannen förmlich, ne? Und das ist die Schlauheit von Despoten, dass sie so arbeiten.
Ich hatte überlegt, ob die Ukraine jetzt auch mehr so wirkt, als sei sie für eine Friedensverhandlung und für einen wie auch immer gearteten Friedensgipfel mit Russland, weil wir im Westen es auch gerne hören wollen. Also weil Selenskyj weiß, der Olaf Scholz, der hat da gerade Schwierigkeiten in Deutschland und in Deutschland ist möglicherweise auch bei der allgemeinen Stimmung und Unterstützung in der Bevölkerung eine Veränderung, dann sage ich das mal lauter.
Ja. Naja, das ist, glaube ich, schon länger so. Das ist ja diese Melodie, auch das, worauf Olaf Scholz jetzt verwiesen hat eigentlich, kann man auch so interpretieren, das ist ein schon länger laufender Prozess, wo es ja die letzte Friedenskonferenz in der Schweiz gegeben hat. Die Folge daraus war, dass man sich entschlossen hat, dass man Russland einladen sollte. Russland hat jetzt schon abgelehnt, es kommt nicht. Aber natürlich macht die Ukraine diese Initiative weiter. Auch da gilt aus meiner Sicht, natürlich ist das erstmal etwas, um den Aufmerksamkeitsraum zu füllen, auch zu sagen, wir haben einen eigenen Friedensplan, das ist ja schon mal wichtig. Denn das ist dann ja etwas, dem können sich andere anschließen, anstatt zu sagen, naja, was wollt ihr denn eigentlich erreichen? Also von daher ist das, glaube ich, eine wichtige und notwendige Initiative der Ukraine. Und ich glaube, wir hören jetzt einfach gerade mehr, weil die Ohren quasi sensibilisiert sind und letztendlich auch die Algorithmen, die uns alle steuern, glaube ich, das gerade so hochspülen. Ne? Das ist auf einmal so, wir haben so eine Ballung dieser ganzen Diskussion und die Medienbubble folgt dem dann auch. Man sucht quasi gezielter danach für diesen Moment. Wenn man es aber abgleicht mit der Realität, dann ist es, glaube ich, so, dass man sagen muss, ja, die Ukraine ist sicherlich ermatteter, ermüdeter, als sie das vor einem Jahr ist. Das war eigentlich auch irgendwie eine Binsenweisheit. Und natürlich wünschen die sich Frieden. Ja, wer wird sich das nicht wünschen? Aber gleichzeitig sind sie in dem Teufelskreislauf der Gedanken, wo sie sagen, natürlich würden wir lieber heute als morgen aufhören zu kämpfen. Wenn wir aufhören zu kämpfen und wir haben keinen gesicherten Frieden, dann sind wir tot, also müssen wir weiterkämpfen. Und dann bist du immer wieder da drinne. Und am Ende kommt ein Punkt zurück. Das ist der Denkfehler, den die Deutschen machen, die jetzt fordern, mach doch da jetzt einen Frieden, dann ist alles vorbei. Dieser Friede ist ja die Unterschrift nicht wert, die darunter geleistet worden ist, zumindest nicht von Putin. Die einzige Möglichkeit, diesen Frieden zu erhalten und ihn dauerhaft zu machen, ist die Ukraine so wehrhaft zu machen, dass sie den nächsten Angriff auf ihr Territorium, dann den dritten, eigentlich abwehren kann. Und das, ich glaube, die Idee bei uns ist, wir klappen dieses Buch zu und es ist dann vorbei. Es ist aber nur das nächste Kapitel, das dann aufgeschlagen wird.
Sprechen wir über das Kapitel, das wir gerade sehen, jetzt seit 2,5 Jahre sehen. Und da ist ja ein für die Ukraine sehr wichtiges Thema bei Selenskyjs Besuch im Weißen Haus nächste Woche. Seine Bitte, dass er die amerikanischen ATACMS-Raketen ohne Reichweitenbeschränkung einsetzen darf. Insofern, als dass er damit auch auf militärische Ziele auf russischem Gebiet zielen darf. Erwartest du da in dem Punkt Bewegung? Man hat jetzt ja in den vergangenen Wochen nach dem Treffen von Selenskyj mit dem britischen Premier auch schon mal die Erwartung gehabt, dass der britische Premier grünes Licht geben würde für die von ihm gelieferten Scalp-Marschflugkörper. Was glaubst du, was könnten wir da sehen nächste Woche?
Ich glaube, es ist von bis. Es wäre jetzt nicht das erste Mal, dass Selenskyj die kalte Schulter kriegt. Wir erinnern uns daran, ich weiß gar nicht, wann es gewesen ist. Vor einigen Monaten war er ja schon mal in Washington und ist quasi mit nichts wieder abgereist. Da ging es, glaube ich, noch um die Hilfspakete, die dann erst später beschlossen worden sind, weil die innenpolitische Dynamik in den USA so viel stärker ist als alleine auch nur das Auftreten von Selenskyj.
Das war im Frühjahr, ne? Das war, als es um dieses große...
Als es um das große Paket ging, das geschnürt werden musste, dann auch irgendwann durchkam, nach viel Hängen und Würgen. Aber der Punkt ist, da da ist er mit nichts quasi nach Hause gefahren oder mit einigen Trostpflastern. Das kann ihm wieder drohen. Es ist, zeigt aber auch, dass er bereit ist, dieses Risiko einzugehen, wie schwierig die Situation ist oder wie wichtig diese Freigabe wäre. Das ist, glaube ich, der Punkt dabei, das möglicherweise einfach noch zu versuchen. Ich bin da sehr vorsichtig. Ich traue es den USA zu, dass sie es nicht machen. Ich traue ihnen aber auch zu, dass sie verstehen, dass dadurch neue Möglichkeiten geschaffen werden, zumindest für ein gewisses Zeitfenster. Und jetzt kommt es ganz darauf an, wie die Zeitfenster übereinander lappen. Wenn man sagt, okay, ihr könnt die einsetzen, die Ukraine ist aber noch nicht in der Lage, das zu kombinieren mit einer neuen Landoffensive. Ist die Frage, wartet man da mit dem Einsatz? Denn was natürlich die Langstreckenraketen bringen, ist, sie schieben auf der einen Seite die Kommandostrukturen Russlands zurück, die Abschussrampen für Raketen und die Flugplätze, von denen aus Hubschrauber starten können, um zum Beispiel Landoperationen zu unterbrechen. Das wäre ein Effekt, den du so lange hast, wie A, die Russen sich angepasst haben mit der Stationierung der einzelnen Sachen und sie teilweise ihre Electronic Warfare Kapazitäten etc. angepasst hätten. Das heißt, es ist nur ein nicht kurzzeitiger, aber ein zeitlich begrenzter Effekt, den du synchronisieren musst mit dem Rest deiner Kriegführung. Oder du sagst, nee, ich mach das jetzt, weil es hilft mir zumindest jetzt schon mal über den Winter zu kommen, weil die Russen mir nicht noch mehr meiner Infrastruktur kaputt schießen und ich im Grunde genommen sonst eine riesige Fluchtbewegung habe, die aber vor allen Dingen nicht die USA, sondern Europa erreichen
würde. Die USA und ja auch Deutschland sind als starke Unterstützer der Ukraine ja bislang immer diesem Motto gefolgt, as long as it takes, haben wir schon sehr häufig vom Bundeskanzler gehört, auch vom amerikanischen Präsidenten, so lange wie nötig. Und es gibt jetzt fast genauso lange schon den Wunsch der Ukraine, das doch mal zu wechseln auf so viel wie nötig, mit allem, was nötig. Siehst du da in irgendeinem Punkt Bewegung in den USA oder bei uns hier in Berlin?
Also bei uns ja schon gar nicht. Uns reicht es aus, sozusagen in der relativen Rangliste Platz 2 zu haben. Und darauf ruhen wir uns auf. Das heißt sozusagen, es reicht, mehr zu machen als die anderen. Und es ist egal, ob es genug ist oder nicht genug ist. Und in den USA sehe ich das zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht. Ich glaube, das Fatale ist, aber auch da muss man nochmal, wir hatten es ja eben sogar schon geschnitten, deswegen ist das eigentlich ganz gut. Als damals das große Hilfspaket in den USA verabschiedet worden ist, waren zwei Sachen klar. Erstens, es wird kein weiteres so großes geben. Zumindest würde sich keiner zum jetzigen Zeitpunkt bei den Analysten sagen, ey, kannst du sicher sein, ja. Und zweitens, im Umkehrschluss daraus, tickt ab dem Moment die Uhr für die Europäer, diese Hilfe zu übernehmen. Und ich habe den Eindruck, und das ist zumindest das symbolische Signal, das dann wiederum natürlich aus dem Kanzleramt kommt, wenn man sagt, ja, wir haben jetzt nochmal die Finanzierung geändert und es ist ein bisschen unsicher geworden, aber vertraut uns einfach, es wird total super werden. Dass man sagen muss, ey, sorry, was macht ihr denn da jetzt gerade? Ihr müsst es sicherstellen, ihr müsst mehr machen. Und im Signal versucht ihr jetzt gerade weniger zu machen, so kommt es zumindest bei allen hier an. Also alles.
Du meinst jetzt auch mit Blick auf das nächste Jahr, dass es im Haushalt 4 Milliarden gibt für die Ukraine, für die Militärunterstützung in Ergänzung dann das 50 Milliarden Kredit der G7-Staaten.
Ja, ja, von dem nicht klar ist, ob er kommt und wie er kommt und immer größere Fragezeichen da einfach hinter sind. Genau, also da ist die Bewegung nicht in eine positive, sondern eher in eine negative Richtung.
Wobei, Christian, da hat es jetzt eine Entwicklung gegeben an diesem Mittag. Und zwar ist ja EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gerade in Kiew und dort hat sie angekündigt, dass sie trotz des Widerstands Ungarns für die militärische Unterstützung der Ukraine, dass sie trotz dessen neue Finanzhilfen von bis zu 35 Milliarden Euro zur Verfügung stellen will. Und diese 35 Milliarden, so hat sie das beschrieben, sind der Teil dieses 50 Milliarden Dollar Kredits, um jetzt hier auch nochmal mit Währungen Leute durcheinander zu bringen. und da habe ich mir nur überlegt, weißt du, ob das dann mit dieser Ansage von Ursula von der Leyen, dass die EU bis zu 35 Milliarden EU-Finanzhilfen geben würde, ob damit jetzt dieser Kredit für die Ukraine wahrscheinlicher geworden ist?
Also das ist eine ganz schwierige Konstruktion, weil sozusagen die EU einen Teil der sogenannten Zinsüberschüsse ausgeben kann. Als sozusagen, als der Akteur, der das machen kann. Es ist ja nicht nur zu sagen, du hast das Geld, sondern irgendjemand muss das verausgaben können. Das ist der Anteil, den die Europäische Union verausgaben kann. Wenn das so kommt, ist das gut. Die Frage ist das jetzt schon so rechtssicher, dass man es belasten kann? Ich fand die Idee, also das Prinzip zu sagen, die Ukraine kriegt sozusagen das Cash und sie können es ausgeben, finde ich eine total super Idee, weil dann können die das kaufen, was sie brauchen und nicht, was wir ihnen anbieten, was irgendwo noch rumfliegt. Ne? Aber wenn das unsicher ist, dann bedeutet das ja eine Planungsunsicherheit auf der militärischen Seite und auf der diplomatischen Ebene genau das, was wir in den letzten Wochen gesehen haben. Verwirrung, Verärgerung und alle packen sich nur in den Kopf und sagen, dann macht's doch anders. Dann geht doch hin und sagt, das ist der Plan und solange dieser Plan nicht wasserfest ist, stehen wir dafür ein. Ist doch gar kein Problem.
Wir sollten noch mal kurz sagen, der Plan ist ja, es gibt das eingefrorene russische Vermögen und darauf fallen Zinsen an und dass man diese Zinsen nimmt und mit denen quasi einen 50 Milliarden Dollar Kredit finanziert.
Genau.
Wo dann auch die EU und die USA den quasi abfedern und als Garanten eintreten und diese 50 Milliarden Dollar, so war das dann gedacht, dass die Ukraine, genau wie du gesagt hast, damit machen kann, was sie will.
Genau, wobei da dann auch die Frage war, ist das wirklich so oder wird das dann doch als deutsche Hilfe tituliert und damit gibt es einen Einfluss Deutschlands auf das, was dann wiederum gekauft wird und wir können es uns auf sozusagen wiederum anrechnen lassen. Das sind vielleicht Feinschmecker-Details, aber es ist alles in allem die Tatsache, dass es so ein Kuddelmuddel ist auf der kommunikativen Ebene, zeigt, glaube ich, dass es wirklich nicht gedacht ist auf den unterschiedlichen Ebenen, die man bedienen muss, sowohl das Finanzielle, das Militärische, als auch das Kommunikativ-Strategische, dass das an diesem Punkt nicht gut zusammengepasst hat.
Kuddelmuddel, habe ich auch schon lange nicht mehr gehört, das Wort. Christian, wir haben uns zu diesem Gespräch verabredet, weil du dir zusammen mit Kollegen angeguckt hast, wie viel es kostet, Deutschland verteidigungsfähig zu machen. Das ist ja auch ein Ergebnis von der russischen Großoffensive gegen die Ukraine vor 2,5 Jahren, die Zeitenwende und dann die politische Vorgabe, dass bis zum Jahr 2030 Deutschland verteidigungsfähig sein soll. Oder wenn man der Bundesverteidigungsminister ist, dann spricht er halt von kriegstüchtig. Und du und deine Kollegen, ihr habt jetzt berechnet, wie viel Geld bis 2030 nötig ist, um Deutschland tatsächlich in einen verteidigungsfähigen Zustand zu versetzen. Auf welche Zahl seid ihr da gekommen?
Ja, also erstmal, wir haben gerechnet, aber wir haben natürlich geschätzt, ne? Also das ist egal, was hinterm Komma steht. Ich möchte einfach die Magie der Zahlen, auch wenn wir ganz viel mit Zahlen arbeiten, von vornherein ein bisschen verwässern. Wir sind rausgekommen auf einer Zahl, die bis 2030 ungefähr 103 Milliarden Euro bedeutet.
Insgesamt.
Insgesamt. Ne? Das ist jetzt nicht nur Rüstung, sondern da ist auch ein Anteil an Betrieb und Personal mit drin. Das muss man einfach mit dazu kriegen. Die Zahl steigt aber weiter. Die Aufgabe, die uns gestellt war, war bis 2030 zu rechnen. 2035 steigt das auf, ich glaube, 160 Milliarden auch noch weiter an. Ne? Das ist schon wichtig, weil das ist das Delta, das auf trotz all dem, was jetzt schon in Aussicht gestellt worden ist an Finanzierung, fehlt das noch an Lücke, um nur alleine das zu erreichen, was Deutschland bislang in der NATO versprochen hat. Also wir haben gesagt, Verteidigungsfähigkeit heißt, wir erfüllen alle Kriterien innerhalb der NATO mit Blick auf Rüstung, mit Blick auf Betrieb, was ja gleichzeitig auch bedeutet, dass du einsatzfähig bist und dann natürlich auch die schwierige Frage Personal. Genau, und das ist die Summe, die dabei rausgepurzelt ist. Es gibt zwei andere Ergebnisse, die sozusagen so ein Beifang sind. Ja, also wir haben jetzt ein riesiges Zahlenkonvolut daraus gefunden. Aber die andere interessante Frage war ja, wie viel bleibt denn davon eigentlich in Deutschland hängen, was in die Rüstung ausgegeben wird? Es gibt ja die wildesten Spekulationen. Die Leute redeten immer über die 300 Milliarden, die wir auch investieren müssen. Und dann haben die Leute gesagt, oh, das ist ja ein riesiger Konjunkturprogramm für die Rüstung und so. Und haben gesagt, Moment, also das wollen wir jetzt mal alles wissen. Also aus den 300 Milliarden werden gesichert vielleicht 100 Milliarden, 160 Milliarden, sowas um den Dreh, die man wirklich für Verteidigung und zum großen Teil für Rüstung ausgeben würde. Davon bleibt aber nicht alles in Deutschland hängen. Aber so rund ungefähr so 80% bleiben hier schon hängen. Ob das dann ein Konjunkturprogramm ist, weiß ich nicht. Aber wir haben auch gesagt, naja, also wir betreiben Rüstung ja nicht als Konjunkturprogramm, also weil wir müssen es ja sowieso machen. Mhm. Also sich darauf zu verlassen und das auch als Begründung zu nehmen für eine Rüstungsausgabe, ist ein bisschen schräg bis schon halbwegs unethisch. Also das muss man nicht wirklich machen, denn hier geht es um Sicherheit und nicht darum, irgendeine Industrie hochzuziehen. Wenn ich volkswirtschaftlichen Gewinn machen will, dann darf ich nicht in Rüstung investieren, dann muss ich in Bildung und in Infrastruktur investieren. Ne?
Ihr schreibt diese etwa 103 Milliarden, auf die ihr gekommen seid. Und da sagt ihr, diese 103 Milliarden wären es, wenn der Verteidigungshaushalt ab dem Jahr 2028 tatsächlich, wie von dieser Bundesregierung angekündigt, auf 80 Milliarden Euro steigt. Nochmal zur Einordnung, wir werden im nächsten Jahr so bei 53 Milliarden Euro Verteidigungshaushalt sein. Da kommt zwar noch Geld aus dem 100 Milliarden Sondervermögen drauf, aber der reine Verteidigungsetat, das sind 53 Milliarden im nächsten Jahr, im 2026 und 2027. Und dann plant der Finanzminister, dass 30 Milliarden zusätzlich wo auch immer herkommen sollen, um dann im Jahr 2028, dass der Verteidigungsetat bei 80 Milliarden landet. Hm. Das ist ja eure Ausgangslage.
Genau.
Wobei ja die Frage interessant ist, 30 Milliarden ist so eine große Summe, Hand aufs Herz.
Wahnsinn,
ja. Glaubst du, dass, also das, ich fühlte mich, ein Wort aus meiner Kindheit, genasführt,
ja,
als ich diese Finanzplanung gesehen habe.
Ja, also nee, man kann es, das Erste, was mir jetzt eben eingefallen ist, ist, okay, der Christian Lindner, der plant eigentlich jetzt schon mit der Abschaffung der Schuldenbremse. Also er plant für die Zeit nach sich selber und nach dem sozusagen, nach dem, was er hier lange verteidigt hat. Das wäre das eine, etwas Ironische. Das andere ist, nee, wir haben diese ganze Geschichte, also wir machen ja schon lange in Zahlen, mhm, und haben das schon im genommen 2023 auch schon zeigen können, dass diese Riesenlücke kommt und dass es sowas von unplausibel ist, dass irgendein Verteidigungsminister vor dem Bundestag tritt und sagt, ach übrigens, ich hätte ganz gerne nicht nur 20 Milliarden für jetzt, sondern ich bräuchte dann auch fürs nächste Jahr, denn das wisst ihr, das gehört ja auch noch mit dazu, das ist ja ein Doppelhaushalt, den man beantragt. Also wenn ich will jetzt nicht die ganze Mechanik erklären, wie das im Parlament abläuft, aber der jetzige Haushalt oder der Haushalt 2026, 2027, die müssen erstmal sozusagen gemeinsam beschlossen werden. Das heißt, ein Minister geht mit relativ viel Geld nach Hause, gleichzeitig ächzen aber alle und wir haben großen Investitionsbedarf in Deutschland, sodass alle legitimerweise sagen, ja, wir würden eigentlich auch ganz gerne noch. Also schlicht und ergreifend, das kann man nicht machen oder darf man nicht erwarten. Deswegen haben wir auch in den Bericht reingeschrieben, für den Fall, dass das nicht eintreten wird, in Klammern, das halten wir für sehr wahrscheinlich und das Verteidigungsministerium hält das auch für sehr wahrscheinlich, kommt ein Defizit von ungefähr 81 Milliarden nochmal obendrauf. Das heißt also 103, nur bei 184 Milliarden Lücke für die nächsten 5 Jahre, die wir da haben.
Und selbst da rechnet ihr noch Unbekannte mit rein. Also ne, ich habe gelesen, 5 Unbekannte seien noch bei diesen Berechnungen. Hast du ein paar Beispiele, damit wir uns das besser vorstellen können?
Ja, genau. Also es gibt 5 Unbekannte, die wir nicht mit reingerechnet haben, wo wir sagen, dass die kommen in irgendeiner Art und Weise und sie sind auch finanzwirksam, aber wir können das jetzt noch nicht berechnen. Das eine, was wir absolut nicht berechnen können, ist, wie teuer ist Gesamtverteidigung eigentlich? Das geistert als großes Schlagwort jetzt seit einigen Monaten durch die Gegend. Das ist deswegen so schlecht berechenbar, weil wirklich keiner weiß, was da alles erstens drunter fällt. Zweitens gibt es aber auch Positiveffekte. Ich hatte das eben mit der Infrastruktur gesagt. Mhm. Das bedeutet ja auch Investitionen in erstmal zivile Infrastruktur, die wiederum einen volkswirtschaftlichen Effekt generieren könnte.
Brücken zum Beispiel.
Genau, Brücken wäre so ein Thema. Fähranlegestellen wäre auch noch so ein Thema, aber das ist auch ein Feinschmecker-Thema. Das, was man schon ein bisschen genauer fassen kann, ist, Deutschland erfüllt jetzt erstmal sozusagen, das ist auch unsere Planungsgrundlage, seine Ziele von 2021, 2023 so ungefähr. Also der alte NATO-Planungszyklus. Die NATO plant regelmäßig in Zyklen ihre Verteidigungsfähigkeit. Jetzt muss man damit rechnen, dass die neuen Planungsziele, die jetzt gerade verhandelt werden und 2025 Realität werden, dass die einfach nochmal bedeuten, das ist jetzt sozusagen extrem über den Daumen gepeilt, dass einfach nochmal ein Viertel bis ein Drittel nochmal obendrauf kommt. Das sind die Zahlen, die uns zumindest aus der NATO hier erreichen. Also von dem jetzigen Verteidigungshaushalt, den wir dann hätten, der dann 80 Milliarden sein müsste.
Und dann nochmal ein Drittel.
Kämen dann nochmal obendrauf, genau. Also du kommst dann roundabout nochmal wieder auf 100 Milliarden. Das sind immer 100 Milliarden Scheine, die du einfach oben drauf legst. Ne? Das ist witzig, es passt nämlich auch fürs Nächste. Das habe ich dann aber, das haben nicht die Kollegen gerechnet, also alle Schuld geht jetzt auf mich. Dann ist die andere Frage, was ist denn, wenn die Amerikaner nicht mehr da sind? Das müssten wir dann ja zumindest auf der Fähigkeitsseite das alles ersetzen. Die Kollegen vom IISS haben 2019 eine Studie gemacht, die ungefähr so in diese Richtung geht. Und wenn man das nur auf dem Bierdeckel mal rechnet und sagt, okay, wenn ich die Zahl, die damals rausgekommen ist, inflationsmäßig extrapoliere bis heute und dann den deutschen Anteil, den wir an den NATO-Kosten eigentlich tragen müssen, minus die Amerikaner sind raus, das heißt, der gesamte Batzen wird größer, dann kommst du so roundabout auf 92 Milliarden, die dann nochmal oben drauf kommen.
Warte mal, dann sind wir aber bei 192 oder 200 Milliarden.
Dann bist du bei 300 Milliarden. Irgendwann am Ende.
Und dann sind wir doch wieder bei den 300 Milliarden, die Werbeauftragte ja schon mal vor 2 Jahren genannt hatte.
Alle haben das aufgeschnappt und haben das nachgeplappert. Also, nee, das wäre dann eher so, dass das die 300 Milliarden plus dann nochmal 200 Milliarden oben drauf wären. Also, wären wir bei 500 Milliarden. Wir haben das Geld, der Wicht ist ja, wir beide können uns, ist ja wie Monopoly, wir schieben aber uns das wirklich, Geld zu, ne? Aber wir haben es halt nicht. Das ist halt das Ding. Ne? Und die Frage ist, ja, woher kommt's denn? Und diese Idee, wir schwitzen das aus dem Haushalt, das ist halt das wirklich Schlimmste und das wissen alle Beteiligten. Die FDP weiß das, auch die CDU weiß das und das legt natürlich zum jetzigen Zeitpunkt keiner den Plan auf den Tisch und sagt, so könnte es wirklich funktionieren. Und das in den letzten 20 Jahren war das total egal, ob das jetzt dieses Jahr kam, nächstes Jahr kam oder sonst irgendwas. Es musste kosteneffizient sein. Jetzt muss es zeiteffizient sein. Und Zeiteffizienz heißt, dass es oftmals teurer wird. Das ist dann bei solchen Logiken dann einfach so. Aber wir sind im Grunde genommen bereit, unsere Verteidigungsfähigkeit nicht herzustellen, weil wir sagen, naja, das ist ja qua Definition keine Sonderlage, keine Notfalllage oder irgendwas in die Richtung. Einfach damit wir Wahlversprechen von vorm Krieg im Grunde genommen einlösen. Und so muss man sich das, glaube ich, vorstellen. Es ist von vorm Krieg. Und wir verstehen nicht, dass es darum geht, dass wir jetzt noch die Chance haben, einen weiteren Krieg in Europa zu verhindern. Wenn es erstmal soweit ist, das kann ich dir jetzt noch nicht vorrechnen, das werden wir auch nochmal irgendwann machen, aber können wir davon ausgehen, dass ein weiterer Krieg in Europa gegen NATO-Europa sowas von viel teurer wird als die Investitionen, das ist, glaube ich, unvorstellbar. Und die makroökonomischen Kollegen haben gesagt, naja, das ist im Grunde genommen, also auf einer langfristigen Basis gerechnet, sind das im Grunde genommen Kommaverschiebungen, die wir hier haben. Aber sonst ist das nicht so wahnsinnig viel. Es klingt bloß immer so wahnsinnig groß, weil so wenig Geld im Haushalt verschiebbar ist. Ne?
Also letztendlich habt ihr die Berechnungen gemacht, um zu sagen, es ist dringend nötig, Geld zu investieren. Ihr werdet das nicht einsparen können in dem laufenden Haushalt. Ihr Bundesregierung, wer auch immer Bundesregierung ist, ab nächstem Jahr müsst euch darauf einstellen, ihr braucht sehr, sehr viel mehr Geld, um Russland effektiv abzuschrecken.
Genau, genau. Und das und wir brauchen es halt kurzfristig. Ne, auch das ist wiederum, also die Aufgabenstellung war wirklich nur mal sozusagen eine Finanzanalyse zu machen, was aber auch mit dazugehört ist, die Grundvoraussetzung, damit du die Ausrüstung schaffen kannst, ist nicht nur das Volumen, sondern auch das gesicherte Vorhandensein des Volumens. Also das heißt, all die Versprechungen, die wir jetzt haben, ja, das Geld kommt oder so, da wissen die Unternehmen, es stimmt nicht. Das war ja, wenn wir jetzt nochmal zurückspulen, an den Anfang der Zeitenwende, hieß es ja aus dem politischen Raum, ja, die Industrie, die soll halt einfach investieren, wir kaufen den Kram schon. Und die haben damals gesagt, ja, sorry, das hatten wir schon mal, das ist schief gegangen. Und jetzt erleben sie genau das Gleiche, nämlich, dass die Industrie recht hat, dass im Grunde genommen nicht all das, was gebraucht wird, abgenommen wird, sondern nur das, wie weit der Haushalt reicht. Ist ja auch völlig normal, dass das so ist.
Naja, die Bundesregierung bzw. das Verteidigungsministerium würden an dieser Stelle argumentieren und sagen, wir haben jetzt ja die Verpflichtungsermächtigung rausgegeben. Also wir haben uns verpflichtet, so und so viele Eurofighter zu bestellen. Wir haben uns verpflichtet, so und so viele Leopard 2A8 zu bestellen. Und das nehmen sie ja stattdessen, dass sie ihren Verteidigungsetat erhöhen, sagen sie, guck doch mal, das ist doch eine sehr ernsthafte Zusicherung.
Ja, aber die Belastung, jetzt wird es total technisch, die Belastung der sozusagen des nächsten Haushaltes, der nächsten Haushalte mit Verpflichtungsermächtigung hat eine Grenze. Man kann die jetzt nicht unendlich ausstellen. Das heißt, viel mehr geht da nicht. Das ist das eine. Das andere ist, Verpflichtungsermächtigungen sind letztendlich auch nur erstmal Gefäße, in die ausgezahlt werden muss, wenn ausgezahlt werden kann. Wenn der Haushalt nicht da ist, kannst du die Verpflichtungsermächtigung auch nicht erfüllen. Im schlimmsten Fall ist es allerdings dann so, dass wir rückabwickeln. Auch das haben wir gemacht. Einige mögen sich zurückerinnern, 2012, 2013 unter de Maizière haben wir quasi ganze Geschwader, Hubschraubergeschwader, rückabgewickelt. Kein Geld gewonnen, weil wir die Hubschrauber sozusagen trotzdem oder das Geld dafür bezahlen mussten an die Firmen. Das war auch völlig in Ordnung. So, was wir gespart haben, sind die Betriebskosten dafür. Aber das ist auch möglich. Ne? Also zu glauben, das geht von alleine weiter, ist total falsch. Und was halt mit dazu kommt, ist aus Sicht der Unternehmen, die ja letztendlich den Kram auf den Hof stellen sollen, soweit wir hier über Rüstung sprechen, ist es so, dass sie sagen, ja, okay, wir haben jetzt die Aufträge bis dahin, aber wenn wir bis 2027 warten müssen, dass erstmal wieder neue Aufträge kommen. Und wir wissen nicht, ob die überhaupt kommen, weil ne, die 80 Milliarden, die da kommen sollen in 2027, 2028, sind total fragwürdig, weil keiner weiß, wo das Geld kommen soll. Dann verlassen wir uns nicht darauf, dann suchen wir uns andere Kunden. Das heißt, die Unternehmen, die werden vielleicht nicht untergehen, aber die Bundeswehr wird kein Kunde sein. Sie werden wiederum da stehen und wenn du es dann haben willst, wenn du dann Material haben willst, dann ist es, wie es immer so ist, der Markt regelt, ne? Dann wird es halt deutlich teurer werden, nochmal teurer werden.
Christian, ganz, ganz vielen Dank, dass du dieses wahnsinnige Zahlen-Bingo mit uns gespielt hast.
Ja, danke auch an meine Kollegen. Ich hätte das alleine nicht spielen können.
Und natürlich an deine Kollegen. Und vielen Dank für den Besuch im Studio. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch.
Sehr gerne. Ich komme gerne wieder.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt's dann am kommenden Dienstag. Und bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, über Lob und Kritik. Das alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Es verabschieden sich Anna Engelke und Carsten Schmiester. Und jetzt noch ein Tipp, wenn ihr neue Podcasts entdecken wollt. Es geht weiter mit Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste. In Staffel 1 hat sich ja alles um die deutschen Dienste gedreht. In Staffel 2 um internationale Geheimdienste. Jetzt schaut Dark Matters also auf Agenten und ihre Arbeit.
Hallo. Ich bin Eva-Maria Lemke und ihr hört Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste. In dieser Staffel tauchen wir noch tiefer ein in diese Welt, nehmen euch mit auf geheime Missionen, decken tödliche Machenschaften auf und zeigen auch, wie sie manchmal das Schlimmste verhindern. Und wie immer gibt es zu jedem Fall ein Gespräch, unsere Hintergrundfolge zu dieser Welt, von der ihr eigentlich gar nichts wissen solltet. Dark Matters in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.